und so sitzen, einfach sitzen bleiben. Und die Worte auch einfach so durchgehen lassen. Für die auch nicht zu leise. Wer mag, kann sich bequem machen. Bequemer. Auch hinlegen. Ein paar Gedanken zum Fasten im Zusammenhang mit unserem Kursmuster. Hin und wieder eine Fastenperiode macht unseren Körper wirklich leichter, während er leichter wird. Und es ist auch schön, dass das jetzt wirklich allen klar wird, auch denjenigen, die bisher da sehr skeptisch waren, und vor allen Dingen auch eine schöne Seite. Kommen eigentlich zurück zu alten Einschätzungen, wie der von Hildegard von Bingen, die ja gesagt hat, von den 35 Süchten oder Lasten, wie sie Krankheitsbilder nannte, sind 29 dem Fasten zugänglich, werden besser unter dem Fasten. Nur eins wird schlechter, die Hybris, die Arroganz. Und 5 bleiben davon unberührt. Gibt vielleicht außer der Ernährung auf diesen körperlichen Ebenen nichts, was dem Fasten da vergleichbar ist. 29 von 35 Problemen werden damit gelöst. Das eine, was verschlechtert werden kann, ist, wenn man es weiß, auch nicht ein Problem. Es ist tatsächlich so, dass ich so eine gewisse Arroganz beim Fasten entwickeln kann. Das ist jetzt hier nicht so ein Thema, aber in den Hotels war das früher spürbar. Wenn dann auch andere Gruppen getagt haben, irgendeine Bank oder Geldfirma, dann war das am Anfang nicht ein Problem, aber nach ein paar Tagen haben die Schwarzen, die da rumwandelten, schon aus großen Höhen herabgeschaut auf das gemeine Volk, was da eben geraucht und getrunken und gegessen hat und gequatscht hat. Aber eine bekannte Gefahr ist ja bekanntlich eine halbe. Wir können den Körper gar nicht besser unterstützen als mit dem Fasten. Und wie wir im Laufe der Tage sehen werden, auch die Seele gar nicht besser. Und sogar dem Geist hilft das, weil es ihn klärt. Und wenn wir Hildegard nehmen, deren Idee war ja auch, dass Gesundheit dann erreicht ist, wenn ein Mensch in seiner Mitte ruht und mit allem eins ist, wenn er das Himmelreich Gottes in sich gefunden hat. Und der war durchaus bewusst, dass man dazu richtig suchen muss und nicht nur so auf einen Pol setzen kann. Es waren ja auch ihre Probleme mit der Kirche. Die hat ja Tanzfeste veranstaltet in ihrem Kloster und haben schöne Kleider getragen, die Klosterfrauen. Nicht nur das schwarze Umhang. Und insofern, als sie schon gesehen hat, dass es alles braucht, und dass man suchen muss, um das zu finden, zu integrieren, hat sie da ziemliche Probleme bekommen. Die ist erst letztes Jahr heilig gesprochen worden, 2012. Die Bevölkerung hat sie aber immer heilig gesprochen und immer von der heiligen Hildegard gesprochen. Sie hat die Kirche nachgezogen, hat das sozusagen legalisiert. Diese Idee ist in der Medizin auch gut verfolgbar. Ja, von ihren 35 Süchten zurück die Brücke zur Gegenwart schlagen, dann haben wir heute diesen Gedanken, dass der Mensch dafür da ist, dass er nach seiner Mitte sucht, nur noch in so Relikten. Wir sagen auch noch Gelbsucht. Aber man kann schon sehen, dass das in der nächsten Ärztegeneration vorbei sein wird. Da wird man nur noch Hepatitis sagen. Aber man sagt schon jetzt nicht Gelbsucht C oder Gelbsucht A oder Gelbsucht B, aber Hepatitis C oder A. Also Medizin will immer mehr differenzieren und immer mehr verklausulieren, dass man so nicht genau erfahren kann, was es eigentlich ist. Man denkt, ich habe noch gelernt, zur Bulimie Fresskotzsucht zu sagen. So hat man das gelehrt. Und das ist natürlich schon sehr deutlich, auch diskriminierend für jemanden, der darunter leidet. Also mögen die natürlich Bulimie viel lieber oder Anorexie statt Magersucht. Aber so allmählich geht eben dieses Verständliche, Durchschaubare, dieser Aspekt der Suche verloren. Großvater, der hat nach Schwindsucht gesagt. Das war ja auch sehr verständlich. Erst sind die Leute in Frankfurt verschwunden, nach Davos gegangen und dann sind sie in Davos verschwunden. Das war eben die Schwindsucht. Jetzt sagt man schon lange TBC. Und noch eine Generation zurück, die sprachen von der Bleichsucht. Heute sagen wir Anämie. Von der Wassersucht, bei der Demneigung, von der Fallsucht, bei der Epilepsie. Von der Tobsucht, bei der agitierten Psychose. Also, das war noch völlig gebräuchlich. Und dann dieser große Schritt zu Hildegard und den 35 Süchten. Und da waren bei ihr wirklich noch alle Süchte dabei. Also Hildegard sagte zum Beispiel, dass von diesen 35 Süchten die beiden schwierigsten, schwersten, die Eifersucht und die Habsucht seien. Die haben wir heute völlig aus der Medizin ausgegliedert. Ja, es macht auch keinen Sinn, zum Psychiater zum Beispiel zu gehen und Hilfe wegen seiner Habsucht zu erwarten. Das ist der Medizin zu schwierig. Beziehungsweise man hat diese Süchte eigentlich legalisiert, normalisiert. Heute ist normal, dass der Mensch habsüchtig ist. Und dass er eifersüchtig ist, wird gar nicht mehr als Krankheit erkannt. Es sind aber wirklich die beiden vorrangigen Krankheitsbilder, die unsere Welt auch zu dem machen, was sie ist, einen relativ schwierigen Platz. Wir hätten ja keine Geldprobleme ohne die Habsucht. Keine Euro-Krise. Wir hätten natürlich ganz andere Beziehungen ohne die Eifersucht. Und bestimmt nicht unglücklicher. Und das sind zwei von den Süchten, von denen Hildegard sagt, die werden mitbearbeitet vom Fasten. Kann man auch tatsächlich bemerken, dass wenn man so lernt, den Körper loszulassen, gerade auch auf dieser symbolisch so deutlichen Ebene, wie Darm, da wissen wir schon aus der Krankheitsbilderdeutung, dass verstopfte Menschen Probleme haben, loszulassen auf der Materieebene. Verstopfte sind geizig, das ahnten schon die Psychoanalytiker. Und das hat viel mit dem Besitz zu tun. Insofern ist es auch eine gute Woche, um herauszufinden, besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen von Besitz? Wir kennen es noch in so Symbolbildern wie dem Goldesel oder dem Dukatenscheißer. Aus diesem Zusammenhang. Wenn wir auch da, indem wir Wasser, Seelenelement in den Darm lenken, für Sauberkeit sorgen, für Loslassen in einem auch ziemlich drastischen Sinne, dann ist es natürlich nicht nur ein symbolischer, sondern auch ein ganz physischer Akt des Loslassens, Geschehenlassens und kann uns helfen, mit diesem Thema Habsucht ein Stück weiterzukommen. Wenn man hier so jeden Tag achtmal sitzt, schweigt, könnte einem bewusst werden, dass man eine Seele sowieso nicht besitzen kann. Schon gar nicht die Seele eines anderen. Das wäre schon ganz viel, wenn man mit der eigenen Seele zurande käme. Die Seele eines anderen zu besitzen, das ist völlig absurd. Das ist die Quelle von Eifersucht. Das ist eigentlich auch lange bekannt. Irgendwann hat sogar mal Protestsänger Bob Dylan so zwei schöne Zeilen gesungen. I gave her my heart, But she wanted my soul. Und dann geht es natürlich dahin, ins Elend. Das Herz kann man verschenken, die Seele, der kann man ermöglichen, sich zu entwickeln. Und da hilft das Fasten in dieser verblüffenden Weise. Anderes Bild, was uns gut tragen kann von einer anderen katholischen Heiligen, ist Teresa von Avila. Die hat ihre Erleuchtung, ihre Befreiung gefunden während eines schweren Herzinfarktes, den man eigentlich so in dieser Form kaum überleben kann, wie man an der Narbe noch, an der Reliquie sah. Aber die hat es überlebt, ein Jahr lang gekämpft, mit dem Tod gerungen, um ihr Leben gekämpft, und danach war sie eben diese Heilige, Teresa von Avila. Und die hat danach diesen wundervollen Satz gesagt: Lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm lebe. Das ist etwas, was wir eigentlich kennen. Wir wollen es uns ja schön machen. Deswegen sorgen wir für eine schöne, gemütliche Wohnung, die sauber ist, aufgeräumt, ein entsprechendes Haus, geben da ganz viel Geld zum Beispiel hinein, aber auch Achtung, hoffentlich auch Liebe, damit wir gern wohnen in dieser Wohnung, gern leben in diesem Haus. Und genau das könnten wir jetzt auch tun, werden wir tun. Diesem Körperhaus unsere Aufmerksamkeit schenken, unseren Respekt, unsere Achtung, hoffentlich auch unsere Liebe. Das ist das einzige Haus, wo die Seele dran leben kann. Die beste Methode, dem Körper wirklich Gutes zu tun, ihn aufzuräumen, zu ordnen, zu klären, wäre das Fasten. Und das Schöne an diesem Prozess ist, wir müssen wirklich nicht viel dafür tun. Der Einlauf ist so eine wesentliche, zwingende Möglichkeit. Aber selbst da, klang ja schon an, wird der Körper mit der Zeit, wenn man das zu einem Ritual macht, was sich wiederholt, jährlich, das Lernen und Mitspielen, dann muss man keine Einläufe mehr machen. Der Körper entleert einfach, weil er weiß, jetzt kommt dieses Ritual des Loslassens. Und er wird in vieler Hinsicht loslassen. Wir machen es ihm leicht, wenn wir ihn erlauben und ihn dabei fördern, wenn er über den Darm die Nieren loslässt. Also gut trinken, viel trinken und den Darm auf diese Weise reinigen, schonend, aber wirksam. Weniger wichtig, aber eine gute Unterstützung ist auch, wenn wir dann morgen einen Leberwickel machen. Und das Labor des Körpers, die Leber, die für Entgiftung zuständig ist, damit fördern. Machen wir auch mit verschiedenen Tees, die die Leber fördern. So wie die Nierenausscheidung mit Fasten. Nierentees fördern. Aber eigentlich ist es nicht viel, was wir machen müssen. Wir können während dieses Prozesses den Körper sogar besonders genießen. Vor allen Dingen auch, wenn wir uns diesem Wissen öffnen, dass das Haus unserer Seele ist, dass wir mit diesem Haus anständig umgehen sollten. Bewusst. Die Aufgabe des Ordnens, des Klärens, des Reparierens sogar, die müssen wir gar nicht selbst übernehmen, das macht dieser innere Arzt. Von dem hat Paracelsus gesprochen, der Archäus. Der weiß Bescheid, kennt uns seit unserem Empfängnis. Dem können wir das wirklich vertrauensvoll überlassen. Es ist manchmal gar nicht so leicht für uns, uns rauszuhalten. Wir neigen dazu, zu machen natürlich in dieser Gesellschaft, besonders die Mediziner. Die Ärzte, die alten Ärzte vor allem, die wussten schon auch, dass der Körper vor allem selbst in der Lage ist, sich zu helfen. Wir hatten noch so Sätze wie Medicus curat natura sana. Der Arzt pflegt die Natur heilt, die innere Natur. Dabei unterstützt der innere Arzt. Oder seine Grundeinstellung, innocere, nicht schaden. Das war noch so ein Satz, der mein Großvater geprägt hat. Nichts machen von dem, was schaden könnte. Da könnte man die moderne Medizin ziemlich reduzieren, wenn man das wieder einführen will. Natürlich ist es immer eine Abwägung, was schadet mehr, was nützt mehr. Aber im Laufe der Zeit, das kann man sicher sagen, sind die Mediziner immer mutiger geworden, haben den Schaden geflissentlich übersehen, den Nutzen dramatisiert, vor allem am Anfang, wenn sie was Neues gefunden hatten. Und so haben sie es heute wirklich geschafft, zum Schatten ihrer eigenen Profession zu werden. Mediziner und ihre Pharmaka, deren Nebenwirkungen sind die dritthäufigste Todesursache heute. Und das war schon lange absehbar, schon vor 30 Jahren hat Ivan Illich ein Buch geschrieben, Die Nemesis der Medizin. Da hat er das schon ganz deutlich vorausgesagt, was da kommen wird. Leider nicht viel genützt, dieses Buch. Und jetzt ist es schwer, wieder rauszukommen aus diesem Macherpol. Aber es beginnt. Wie ich gestern schon sagte, jetzt wird plötzlich das Fasten entdeckt. Herr Klein erwähnte dieses künstliche Koma. Ist eigentlich auch eine schöne Demutserklärung. Kommt immer dann, wenn man merkt, dieser Mensch ist, wie Ärzte sagen, polytraumatisiert, so stark geschädigt, dass wir Ärzte das jetzt nicht mehr hinkriegen. Und dann legen wir ihn sozusagen in diesen Heilschlaf. Uraltes Konzept ebenfalls, gab es auch schon im Asklepios-Tempel, Heilschlaf, Inkubation. Das Wort ist heute zweckentfremdet für die Infektionslehre, aber der Grundgedanke war Inkubation, Ruhe geben dem Körper und im Schlaf Heilung ermöglichen. Also es kommt immer mehr wieder zurück. Wir werden das noch in vieler Hinsicht erleben. Zurück zur alten Ernährung. Und das war keine fleischessende Ernährung, wie sich jeder leicht klar machen kann, solange es keine Werkzeuge gab, keine Waffen und kein Feuer. Erstens kriegten die gar kein Fleisch. Zweitens hätten sie es gar nicht gut verarbeiten können. Wenn wir da einen Blick für haben, können wir das sehen. Geht zurück zu diesem alten, einfachen. Auch wenn die Moderne noch verblüffende Stielblüten treibt, das schon auch. Hier jedenfalls haben wir so ein Muster, was wirklich uralt ist. Sich viele Jahrhunderte in dieser Zen-Tradition bewährt hat. Weil das Schweigen natürlich auch in der christlichen Tradition eine starke Verwurzelung hat. Kartäuser, die haben ein Leben lang geschwiegen. Und auch das ist natürlich dazu gedacht, Ruhe zu schaffen, Mitte zu finden, diesen inneren Dialog anzuhalten, wie Schamanen sagen, dass auch auf der Geistebene Ruhe eintritt. Das Fasten bringt den Körper in eine ziemlich hohe Situation hinein. Insofern ist es auch sinnvoll, die Dinge ruhig zu machen. Wenn man sich bewegen will und das sonst auch schon geübt hat. Es ist auch gut, das hier weiterzumachen, aber vielleicht ein bisschen ruhiger, dafür runder, harmonischer, fließender. Auch beim Sitzen unterstützt uns natürlich das Fasten. Wir sitzen viel leichter, wenn wir leer sind, als wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind jetzt im vollen Bauch. Das können sich jetzt am ersten Fastentag, der 5. ist das ja der erste Fastentag, die werden sich schon vorstellen können, dass das natürlich sehr schön gewesen wäre, jetzt ein opulentes Frühstück zu haben. Vielgängig. noch ein paar Säfte hinterher gegossen. Aber es wäre doch ein ziemlicher Salat im Magen. Und das müsste jetzt alles verarbeitet werden. Das würde eine riesen Energiemenge brauchen. Wir werden nicht nur nicht gut, doch die, die das erste Mal das machen, würden noch viel schlechter sitzen. Jetzt wird diese Lehre im Körper, die wir ja auch im Geist anstreben und in der Seele, die wird immer mehr, immer stärker werden, spürbarer in dieser Woche. Und darum geht es uns ja auch. Also das Fasten sehen als das, was es ist, Unterstützung. Das Körperhaus wird einer Revision unterzogen, Großputz, vom Winterschlaf. Und natürlich der innere Arzt, der macht es in seiner wirklich sehr überzeugenden Logik, dem habe ich immer mehr Vertrauen gelernt. Der holt die Sachen, die zuletzt weggespeichert worden sind, zum Schluss raus. Also die zum Schluss weggespeichert wurden, zuerst raus. Also was wir in den letzten Wochen, Monaten eingelagert haben, das kommt zuerst raus und wird der Revision unterzogen. Was wir nicht ganz bewältigt haben an Baustellen, Reparaturplätzen, das wird zuerst aufgearbeitet. Das kann in dieser Umstellungsphase auch ganz deutlich spürbar werden. Wenn man weiß, was es ist, ist es nicht nur nicht so schlimm, sondern überhaupt nicht schlimm. Wir wissen nie, ob das, was da passiert, nicht auf einer tieferen Ebene extrem wichtig für uns ist. Wir werden hier kaum Fieber bekommen, aber bei jedem Fieber kann man nie wissen, ob es nicht genau die Therapie ist, die man braucht, um ein paar Krebszellen, die jetzt nicht angehen sollen, zu entsorgen. Nicht umsonst kopiert ja die Medizin auch das in der Hyperthermie, künstliches Fieber. Also, was immer passiert, auf der Logik des Körperhauses kann man es gut verstehen. Die schon öfter gefastet haben, die sind halt schon tiefer hineingekommen in die Keller und Speicherräume ihres Hauses. Und wenn sie in der letzten Zeit nicht sehr geschlampt haben, geht es dann schnell in die Tiefe. Und werden auch alte Geschichten aufgearbeitet. Auch das muss man nicht so eng zeitlich sehen, ein Fastentag, ein Jahr. Führt dann zu solchen Kurzschlüssen, dass man sagt, okay, jetzt faste ich 38 Tage, 41 oder 27 und dann ist alles wieder in Ordnung. So einfach lässt sich der Körper nicht ausrechnen. Aber die Grundidee stimmt. Wir prozessieren das durch, während wir einfach sitzen, gehen und schweigen. Und das ist ja wirklich eine sehr einfache Methode. Und die wirkt enorm gut. Wir werden es noch mehr merken es schon zunehmend. Wir hier, unserer kleinen Gruppe. Aber wir können ganz sicher sein, das wird auch draußen merkbar. Das ist unsere einzige Chance, dass wir diesen Gedanken zurück zur Mitte wieder entdecken. Der in jedem Heilmittel noch drin ist. Mittel, Mitte. Remedium früher. Re zurück, Medium zur Mitte. Rescue Remedy. Die Angelsachsen sagen das bis heute. Remedy. Zurück zur Mitte. Darum geht es einzig. Alles, was wir da unterdrücken und wegschneiden in der modernen Medizin, führt sicher nicht zur Heilung, vielleicht zur Linderung, dass die Symptome verschwinden oder weniger werden. Aber das wirkliche große Ziel ist die Mitte. Und da richtet sich die Suche hin. Und Krankheit entsteht, wenn die Suche scheitert. Und hier ist auch eine Chance, die Suche wieder in Gang zu bringen, wenn sie schon irgendwo gescheitert ist und irgendwo stagniert. Also in diesem Sinne des Fasten als positive Herausforderung sehen. Wie jede Forderung fördert uns das. Wenn wir es schaffen, und wir können das hier schaffen. Die vielen, die schon oft hier waren, zeigen auch den Neuen, es ist schaffbar. auch wenn es schwer erscheint am Anfang. Das darf es ja ruhig auch. Also wenn wir etwas Schweres schaffen, sind wir danach noch erfreuter, auch stolzer, auch mit Recht. Also in diesem Sinne, das Fasten ruhig als das Geschenk nehmen, was es ist. Und die Ruhe und Stille, die es fördert. Damit wir wirklich Ruhe und Stille auch so im Äußeren bekommen, machen wir jetzt noch so eine Einteilung. Sind